SWR 2 Glauben.
Wir feiern Gottesdienst ganz nah am Himmel bei strahlendem Sonnenschein. Und wir wollen Ihnen ein Stück Himmel nach Hause bringen. Denn ein bisschen Himmel kann wohl jede und jeder von uns in diesen Zeiten ganz gut gebrauchen.
Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden.
Wir wollen als Geschwister zusammenleben, auf neue Weise miteinander teilen und noch entschiedener für unsere Erde Sorge tragen. Die Zeit ist da für einen neuen Aufbruch.
Digital, dezentral, ungewöhnlich. Der Ökumenische Kirchentag. Eine Sendung von Nela Fichtner und Ulrich Pick.
Und Nela Fichtner begrüßt Sie jetzt auch zur nächsten halben Stunde, in der wir die wichtigsten Debatten des ÖKT, des Ökumenischen Kirchentags, zusammenfassen. Das große Thema, das uns alle umtreibt und um das auch in Frankfurt gleich mehrere Veranstaltungen kreisten, war die Corona-Pandemie. Die Frage, wie wir sie überwinden, wie wir den sozialen Zusammenhalt und das Gesundheitssystem stärken können und wie sich die Kosten auf solidarische Weise bewältigen lassen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch auf internationaler Ebene. Besonders arme Länder brauchen Unterstützung. Klaus Hofmeister hat die Debatte verfolgt.
Im Grunde, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, kann man die Lehren der Pandemie auf einen Satz bringen.
Bei einer ja auch sehr vernetzten Welt, wo man binnen Stunden von einem Kontinent auf dem anderen ist, ist der Satz, keiner ist sicher, bevor nicht alle sicher sind, auf jeden Fall einer, wo ich den Eindruck habe, dass das die allermeisten auch bewusst oder unbewusst verinnerlicht haben.
Damit erteilt er einem nationalen Egoismus bei der Bewältigung der Krise erstmal eine Absage. Denn wer global vom Impfschutz ausgeschlossen wird, der wird sich mit der nächsten Mutante unangenehm in Erinnerung bringen, die dann wieder alle erwischt. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas findet, dass es nur international einen Weg aus der Krise gibt. Und er warf dazu einen kritischen Blick nach Osten, wo Impfpolitik Machtpolitik ist.
Wenn Russland oder China die andere mit Impfstoff versorgen, aber nicht aus karitativen Zwecken. Man versucht damit Politik zu machen, seinen Einfluss zu erhöhen.
Die Bundesregierung will diesen Weg nicht gehen. Stattdessen unterstützt Deutschland COVAX, eine Initiative, die weltweit einen gerechten Zugang zu Impfstoffen gewährleisten will. Wie nötig diese globale Perspektive ist, schilderte der aus Deutschland stammende katholische Bischof Johannes Bahlmann. Er ist Bischof im Amazonasgebiet und steht einer Diözese nahe Manaus vor, deren Fläche die Hälfte der Bundesrepublik umfasst. Die Ärmsten dort hätten keinen Zugang zum Gesundheitssystem. Für sie sei jeder Tag in der Pandemie ein Kampf. Sie müssten die Erfahrung machen, dass die Bürgermeister, die vor Ort die Pandemie managen, oft ein Ausfall sind.
Leider haben wir die Situation so, dass man diese Pandemie ausnutzt, um parteipolitische, wirtschaftliche Interessen durchzuboxen, Eigeninteressen. Dass im Grunde genommen die Pandemie und die Gesundheit auf der Strecke bleibt, ist es keine Priorität.
Deshalb betreibt die Diözese nun zwei Krankenhausschiffe, die ununterbrochen auf dem Amazonas die entlegensten Gebiete ansteuern und viele Menschen vor dem Tod retten können. Die Schockwellen der Pandemie gehen rund um den Globus. Hierzulande reichen sie zugleich tief in die Seele hinein. Das wurde auf dem Ökumenischen Kirchentag deutlich. Der Theologe Frank Hoffmann vom Verein Andere Zeiten in Hamburg hat die Erfahrung gemacht,
dass die Pandemie als Unterbrechung ein ganz typisch spirituelles Ereignis ist. Also es ist eine Erschütterung des alltäglichen Lebens. Und wir haben gespürt, dass das Bedürfnis an Orientierung in dieser Zeit ganz besonders groß ist.
Menschen haben in der Pandemie nach neuen Formen der Spiritualität, nach geistlicher Orientierung gesucht. Das spürte auch Katrin Brockmöller. Sie ist Direktorin des katholischen Bibelwerks in Stuttgart. Es gebe gerade eine regelrechte Wiederentdeckung der Bibel, sagt sie.
Man könnte fast sagen, die ganze Bibel ist eine einzige Krisenliteratur. Sie spricht von Not, von Leid, von Ungerechtigkeit. Und wenn man genauer hinschaut, spricht sie immer davon, dass das Leid vorbei ist. Und damit ist es ein unglaublicher Hoffnungstext.
Betont Katrin Brockmöller, die Direktorin des katholischen Bibelwerks in Stuttgart. Klaus Hofmeister hat über die Bilanz der Corona-Krise auf dem dritten Ökumenischen Kirchentag berichtet. Als ebenfalls brisantes Thema hat sich der Kirchentag in Frankfurt mit dem Antisemitismus in Deutschland auseinandergesetzt. Eine wichtige Debatte angesichts der aktuellen Demonstrationen, bei denen Israel-Kritik mehrfach in Judenhass umschlug. Lothar Bauer-Ochse berichtet.
Wie sehr die aktuelle Situation im Nahen Osten antisemitische Haltung befeuert, machte auf dem Ökumenischen Kirchentag Marina Czerniewski deutlich. Sie ist die Geschäftsführerin des Kompetenzzentrums Prävention und Empowerment in Berlin. Mit Sorge beobachtet sie die sprunghaft angestiegene Zahl von Anrufern in ihrer Beratungsstelle. Jüdinnen und Juden berichten davon, wie ihnen in diesen Tagen blanker Hass entgegenschlägt.
Wir in der Beratungsstelle können das mit Händen greifen, wie dieser Hass und Antisemitismus tatsächlich, wie tief das verankert ist und wie schnell sich das alles entzündet.
Die Podiumsdiskussion zur Frage, was man gegen Antisemitismus tun kann, wurde für den digitalen Kirchentag schon am Mittwoch aufgezeichnet. Die jüngsten Übergriffe auf jüdische Einrichtungen verurteilten deshalb die Kirchentagspräsidenten in einer gemeinsamen schriftlichen Erklärung. Angriffe auf Synagogen, Hetzparolen und das Verbrennen von Israel-Flaggen seien eine verabscheuungswürdige Diffamierung von Angehörigen der jüdischen Religion und Kultur. Es sei eine ökumenische Aufgabe, Jüdinnen und Juden im Kampf gegen den Antisemitismus zu unterstützen. Zentralratspräsident Josef Schuster beobachtet auch im Zusammenhang mit den Anti-Corona-Demonstrationen eine dramatische Zunahme antisemitischer Gewalt. Anfang Mai hätten Corona-Leugner zu Demonstrationen aufgerufen gegen die Ausgangssperre, und zwar vor dem Gebäude des Zentralrats der Juden in Berlin.
Was hat der Zentralrat der Juden mit den Corona-Auflagen zu tun? Nichts. Und doch schon länger sprechen wir öffentlich an, was die Teilnehmer der Corona-Leugner-Demos verbindet. Es ist ihr Antisemitismus. Und so wird auch der Zentralrat der Juden Zielscheibe des Protests gegen die Corona-Auflagen.
Rund 3000 antisemitische Hassverbrechen hat die Europäische Union europaweit für das Jahr 2019 gezählt. Für Katharina von Schnurbein, Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission in Brüssel, ist das aber nur die Spitze des Eisbergs. Die Dunkelziffer sei groß. 9 von 10 Juden erklären europaweit in Umfragen, der Antisemitismus habe zugenommen und sei eines ihrer größten Probleme. Zugenommen hat vor allem der Antisemitismus im Netz und die Vernetzung antisemitischer Gruppen über die Ländergrenzen hinweg. Hier seien europaweite Gegenmaßnahmen nötig.
Was offline strafbar ist, ist auch online strafbar. Das betrifft zum Beispiel auch Holocaustleugnung und Trivialisierung. Aber es muss strafverfolgt werden, auch im Netz. Ein anderer Punkt ist, dass man auch die Nutzer verantwortlich macht und ihnen bestimmte Instrumente an die Hand gibt, damit sie Verschwörungsmythen gegebenenfalls auch besser erkennen können und dem was entgegensetzen können.
Es gebe kein Allheilmittel gegen den Antisemitismus, sagt Josef Schuster, keine Impfung und kein Antibiotikum. Der Zentralrat setzt vor allem auf Bildungsprogramme. Kein Mensch wird als Antisemit geboren, sagt Schuster. Und wir müssen dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche nicht von den falschen Erzählungen beeinflusst werden. Unter anderem versucht das der Zentralrat mit Begegnungsprogrammen. Wenn die Menschen einen leibhaftigen Juden vor sich sehen und mit ihm reden, werden sie merken, dass er auch nicht viel anders ist als sie selbst, ist der Zentralratspräsident überzeugt.
Was tun wir gegen Antisemitismus? Darüber wurde in Frankfurt diskutiert. Was herauskam, hat Lothar Bauer-Ochse zusammengefasst. Da die größte Podiumsdiskussion zum Thema voraufgezeichnet war, konnte sie die aktuelle Entwicklung antisemitischer Ausschreitungen in mehreren deutschen Städten bei Demonstrationen gegen die Politik Israels nicht abbilden. Vor der Sendung habe ich mit der Präsidentin des Ökumenischen Kirchentags gesprochen. Als Juristin und Präsidentin des Bundesgerichtshofs hat Bettina Limberg ja einen besonderen Blick auf Kirchentagsdebatten. Frau Limberg, bei dieser großen Vielfalt an Themen, welche liegen Ihnen persönlich denn besonders am Herzen?
Zum einen natürlich alle Themen, die Gerechtigkeit in den Blick nehmen. Das ist nun ein Thema, das ich auch in meinem Beruf verfolge und was die Glaubensseite natürlich anders wendet. Dann natürlich auch alles, was wirkt in der Welt. Also ich bin sicher, die Kirchen sollten sich nicht zu sehr mit sich selbst beschäftigen, sondern sollen wirken in der Welt. Dafür ist das Christentum gemacht und das ist das, was mir sehr wichtig ist. Und das hat auch etwas mit dem Leitwort des ÖKT zu tun, des Ökumenischen Kirchentages. Schaut hin und dann handelt natürlich. Das ist das, was wir auch stark machen möchten hier.
Jetzt gab es ja im Vorfeld des Kirchentags heftige Debatten um gemeinsames Abendmahl und Eucharistie, was der Vatikan kürzlich für unzulässig erklärt hat. Und daraufhin hat ja der Deutsche Ökumenische Arbeitskreis betont, dass schließlich Jesus der Einladende sei und deshalb kein getaufter Mensch abgewiesen werde. Das heißt aber auch, es gibt seitens der Deutschen Katholischen Kirche keine ausdrückliche Einladung der anderen Konfessionen. Ist dieser Kompromiss nicht ein Bremsklotz für die Ökumene?
Nein, es ist kein Bremsklotz. Wichtig ist und war, wir haben die Türen füreinander geöffnet. Wir haben bewusst uns zum gegenseitigen Kennenlernen eingeladen und wir haben niemanden abgewiesen. Und was stark gemacht worden ist, das ist das Gewissen jedes Einzelnen und das ist das, was mich befreit eher. Wir sind dadurch auch unabhängig von der Kirche. Und ich glaube auch, dass das ein alltagstauglicher, wichtiger Teil der Botschaft auch des dritten Ökumenischen Kirchentages ist. Ja, wir können das, ja, wir dürfen das und ja, wir besuchen uns in dieser wertschätzenden Achtung vor der anderen Konfession. Das finde ich wirklich gar nicht bremsen, sondern es ist eher was, was Gas gibt.
Die Aufarbeitung sexueller Gewalt in kirchlichen Einrichtungen ist auch ein wichtiges Thema beim Ökumenischen Kirchentag. Die katholische Kirche hat ja ihre Missbrauchsfälle bereits breitflächig untersuchen lassen, während die evangelische Kirche damit ja erst am Anfang steht. Und außerdem wurde diese Woche auch noch der evangelische Betroffenenrat aufgelöst, weil es dort Konflikte und Unzufriedenheiten mit der Beteiligung gab. Warum fällt denn der evangelischen Kirche die Aufarbeitung so schwer?
Ich glaube, es fällt allen schwer. Und wir haben ja gesehen, auch die katholische Kirche ist noch lange nicht am Ende dieses Aufarbeitungsprozesses und auch die evangelische Kirche in der Tat nicht. Aber es ist ein schwieriges Thema. Da kommt alles zusammen, was wir aus Traumaforschung und Opferforschung wissen. Und die EKD hat sich einen sehr, sehr komplizierten Prozess vorgenommen, vor dem Hintergrund, dass sie keine einheitliche Kirche ist. Und ich glaube, dass dadurch der Eindruck entstanden ist, dass die evangelische Kirche zu langsam ist. Und dann gab es eben diese Konflikte, die Sie angesprochen haben und die dann auch dazu geführt haben, dass die EKD reagiert hat und die Betroffenenpartizipation ja auch neu jetzt aufstellen möchte. Und das müssen wir, glaube ich, auch als Teil eines wirklich schwierigen Prozesses so zur Kenntnis nehmen.
Es hat leider eben auch dazu geführt, dass viele Protestantinnen und Katholiken ihren Kirchen misstrauen, seit diese Missbrauchsfälle ans Licht kamen und nicht zügig aufgeklärt werden konnten. Sehen Sie denn mögliche ökumenische Strategien, um das Vertrauen wieder aufzubauen?
Also ich glaube, wir können uns nur gemeinsam zu dieser Schuld bekennen. Das ist das Wichtigste und da muss ein Punkt sein. Und dann müssen wir nach diesem Punkt Offenheit und Transparenz einfordern. Das können wir auch gemeinsam tun. Und das können wir natürlich vor allem auch als Laien sehr gut tun oder besser vielleicht als die Organisation. Denn wir wissen ja, dass dieser Missbrauch oft systemische Gründe hat. Das heißt, die ganze Organisation damit befangen ist. Und das macht es natürlich auch schwer, das durch diese Organisation selbst aufzuarbeiten. Und ich glaube, Veranstaltungen wie der dritte Ökumenische Kirchentag, aber auch die Kirchentage, auch die Katholikentage, können das immer wieder öffnen, können sich an die Seite der Betroffenen stellen. Und das ist, glaube ich, der Weg, wie wir versuchen können, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
Wo Sie auch hinschauen müssen, also beide großen Kirchen, was sie verbindet, ist der Mitgliederschwund. Bis 2060, so die letzte große Studie, können beide nur noch mit halb so vielen Mitgliedern rechnen. Da wird man in immer mehr Bereichen zusammenarbeiten müssen. Wird denn die Not womöglich zum Schrittmacher der Ökumene?
Also Not macht bekanntlich erfinderisch, aber es ist nicht nur die Not. Ich glaube, auch seit den letzten ökumenischen Kirchentagen ist sehr viel passiert in der Ökumene. Mit dem dritten ökumenischen Kirchentag wollen wir ja auch die Einheit in unseren Aufgaben als Christinnen und Christen in den Mittelpunkt rücken, also das Tun in den Mittelpunkt stellen. Und das ist, glaube ich, das, was uns wirklich zusammenrücken lässt und wo wir unsere Aufgaben auch durchaus gemeinsam definieren können. Ich kann mir immer noch mehr Gemeinschaft wünschen und das tue ich auch, immer im Respekt vor den anderen Konfessionen.
Sagt Bettina Limberg, die Präsidentin des Ökumenischen Kirchentags. Dort wurde gestern mit Spannung das Zusammentreffen zweier Frauen erwartet, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer und Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Podiumsdiskussion zum Klimaschutz mit weiteren Gästen. Birgitta Söhling berichtet.
Es ist ein Klassiker bei Kirchentagen, das Thema Bewahrung der Schöpfung. Selten war es so aktuell wie diesmal. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat die Regierung gerade ihre Klimaschutzziele verschärft. Reicht das aus? Woran hapert es in der Praxis und wie geht's international voran? Mit diesen Fragen an die Bundeskanzlerin eröffnete Katja Wildermuth vom Bayerischen Rundfunk als Moderatorin die Debatte. Angela Merkel betonte, dass die Regierung eine Rückkopplung eingebaut habe.
Damit wir uns diese Ziele aber nicht nur setzen, sondern sie auch tatsächlich erreichen, werden wir festlegen, dass immer dann ein Sofortprogramm ausgelöst wird, wenn wir vom Zielpfad abzuweichen drohen. Und dieser Check wird jährlich gemacht, also nicht nur einmal alle 10 Jahre, sondern jährlich.
Mehr Mut, auch international voranzugehen, den hatten Klimaaktivistinnen schon im vergangenen Jahr bei einem Treffen mit der Kanzlerin eingefordert. Luisa Neubauer, die als eine der Hauptvertreterinnen von Fridays for Future in Deutschland das Karlsruher Urteil miterstritten hat, sagte, die junge Generation habe das Vertrauen in die Politik verloren, konsequent und verantwortungsvoll zu handeln.
Und auch die neuen Klimaschutzziele der Regierung entsprechen nicht dem 1,5-Grad-Ziel. Und das ist natürlich paradox, nachdem Karlsruhe entschieden hat, dass sich die Regierung mehr am Pariser Abkommen orientieren muss, dass erneut Ziele verabschiedet werden, die dem nicht entsprechen. Aber was mich an der Stelle so hoffnungsvoll stimmt, ist, dass eben immer mehr Menschen das erkennen.
Für den Soziologen und Volkswirt Professor Ortwin Renn vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam ist es hingegen ein Alarmzeichen, dass sich mittlerweile 2/3 der Bürger durch die Energiewende belastet sehen. Das zeigten jährliche Umfragen. Es gehe entscheidend darum, positive Visionen zu vermitteln.
Ich möchte hier nicht verhehlen, dass es auch schmerzhaft sein wird, dieser Weg. Es ist wie eine Pubertät. Wir müssen da durch, ja, damit es hinterher besser wird. Aber das ist für mich der entscheidende Punkt. Die Vision, dass wir hinterher nachhaltig leben können, ist, dass wir tatsächlich auch in dieser Nachhaltigkeit besser leben können, als das, was wir bisher gewohnt sind. Und besser leben heißt mit höherer Lebensqualität.
Weniger Autofahren, anders wohnen und sich ernähren. Der Nachhaltigkeitsforscher Uwe Schneidewind sieht sich seit kurzem als Oberbürgermeister von Wuppertal damit konfrontiert, dass es ganz schön mühsam sein kann, Nachhaltigkeit und Klimaschutz in einer Großstadt umzusetzen und dabei die Bürger mitzunehmen.
Dass wir an ganz, ganz vielen ganz konkreten Plätzen vor Ort deutlich machen, wie eine neue Mobilität zu höherer Lebensqualität in den Städten führt, wie eine Verbindung lokaler Landwirtschaft und Versorgung der Gebiete auch meinen persönlichen Lebensstil in positiver Weise beeinflusst.
Es sei viel in Bewegung, fasste die Bundeskanzlerin zusammen. Und es sei gut, dass es Treiber wie Fridays for Future gebe.
Wo ich auftrete, habe ich immer eine riesen Bauerndemo neben einer riesen Klimademo. Und diese Gesellschaft nicht auseinanderfliegen zu lassen, sondern sie zu versöhnen zwischen den Generationen, zwischen Stadt und Land, zwischen unterschiedlichen Interessen. Das wird noch ein Stück Arbeit, an dem ich auch alle einlade, mitzumachen.
Betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Podiumsdiskussion zum Klimawandel. Neben all den gesellschaftlichen Debatten ging es beim Ökumenischen Kirchentag natürlich auch um den Glauben. Und das nicht nur bei den zentralen Gottesdiensten, Bibelarbeiten und Workshops im digitalen Raum, sondern auch in vielen Gemeinden vor Ort. Meine Kollegin Claudia Barthe war bei einem Stationengottesdienst im Mainzer Stadtteil Dreis.
Die Tür zur evangelischen Kirche in Mainz-Dreis ist offen. Drinnen spielt jemand auf der Orgel, doch der Treffpunkt ist draußen. Vor einer Tafel mit Texten stehen ein paar Stühle für eine kurze Meditation. Das ist eine von 3 Stationen der ökumenischen Stationenandacht. Die anderen beiden befinden sich vor der katholischen Kirche und der Kapelle im Stadtteil. Nach und nach schauen ein paar Besucher vorbei. Es sind vor allem ältere Gemeindemitglieder. Fast alle kennen sich. Die Gemeindevorsitzende Annette Kniepert begrüßt sie.
Ich finde das schön, dass Sie jetzt zu unserer Station kommen. Wir haben hier Abendmahl und Eucharistie. Also das ist jetzt hier so ein kleines Brötchen. Können Sie sich auch gerne mitnehmen. Und ein kleines Fläschchen Saft.
Das Thema der Station vor der evangelischen Kirche ist das Abendmahl. Die Besucher sollen darüber ins Gespräch kommen und sich austauschen. Und das scheint zu funktionieren. Auch Pfarrer Rudolf Göttle von der katholischen Kirche lernt noch etwas Neues.
Die Katholiken sagen, dass wenn das Brot gewandelt ist durch die Worte Jesu und durch den Priester, das ist bei uns ganz wichtig, dann ist das die Realität, auch wenn jemand sagt, ich glaube nicht daran. Und deswegen wird das übrig gebliebene Brot dann im Tabernakel aufbewahrt. Und bei den Evangelischen ist es eben möglicherweise auch ein symbolisches Verständnis.
Ja, aber wir heben das Brot auch auf und den Wein, den schütten wir dann in die Erde.
Die Evangelische und die Katholische Gemeinde in Mainz-Drais veranstalten schon immer viel gemeinsam. Ein gemischtes Team organisiert normalerweise einmal im Monat eine ökumenische Andacht in der kleinen Kapelle. Es gibt viele gemischte Ehen und natürlich kennt man sich einfach. Ob ein Gottesdienst katholisch oder evangelisch ist, sei deswegen manchmal gar nicht mehr so wichtig, sagen einige Gemeindemitglieder.
Ich bin katholisch. Wenn ich in evangelischen Gottesdienst gehe und ich halte es für richtig, dann gehe ich da auch zum Abendmahl. Das ist meine Entscheidung und meine Gewissensentscheidung. Und ich denke, das wird immer intensiver. Ja. Wir kommen uns immer näher.
Ich glaube, an der Basis wächst es auch schneller zusammen als in der Hierarchie weiter oben.
Dass der Kirchentag nur digital stattfindet, hat viele sehr enttäuscht, erklärt die evangelische Gemeindevorsitzende Annette Kniepert. Umso wichtiger ist ihr jetzt die Begegnung vor Ort.
Ich habe immer so den Eindruck, diese Kirchentage sind manchmal sehr abgehoben. Ja, also im Grunde kann man diese Vorträge von wichtigen Persönlichkeiten sich jetzt auch im Internet angucken. Aber gerade dieses so vor Ort, dass wir so miteinander ins Gespräch kommen, das finde ich ganz toll.
Das Team, das sonst die Kapellenandachten organisiert, wollte zum Ökumenischen Kirchentag unbedingt etwas vor Ort auf die Beine stellen. Die Aktion kommt offensichtlich gut an. Etwa 30 Gemeindemitglieder auf dem Stationenweg schauen im Laufe der ersten Stunde vorbei. Froh, sich endlich mal wieder zu sehen.
Weil das Bedürfnis nach Gemeinschaft doch immer da ist. Auch, dass die Gemeinde nicht auseinanderfällt.
Ich habe jetzt etliche Frauen gesehen und Männer, die sonst zu uns in die Gottesdienste kommen, was halt jetzt nur bedingt möglich ist. Und ich freue mich einfach, jetzt Menschen zu begegnen.
Katholische und evangelische Gemeindemitglieder aus Mainz-Drais waren das, die am dortigen Stationengottesdienst teilgenommen haben. Eine von rund 300 dezentralen Veranstaltungen des dritten ökumenischen Kirchentags. Ihnen standen etwa 100 zentrale Veranstaltungen gegenüber, die fast ausschließlich digital stattfanden. Diese ungewöhnlich virtuelle Form des Kirchentags war die einzige Möglichkeit, ihn unter Corona-Bedingungen stattfinden zu lassen. Verschieben wollte man ihn nicht. Ulrich Pick kommentiert.
War dies wirklich ein ökumenischer Kirchentag, der Anstöße gab und in Erinnerung bleibt? Ich meine eher nicht. Denn es fehlte viel, was Kirchentage bislang immer geprägt hat. Es fehlte das gemeinsame Singen, das gemeinsame Essen und Feiern. Es fehlten die vollen Busse und U-Bahnen, das intensive Diskutieren und auch das Kennenlernen vieler neuer Menschen. Kurzum, es fehlten die wichtigen emotionalen Seiten, die einen Kirchentag so unverwechselbar machen. Da aber diese emotionalen Seiten gerade für die junge Generation so wichtig sind und die beiden immer älter werdenden Kirchen diese Generation mehr denn je brauchen, hat man sich in Frankfurt deutlich unter Wert präsentiert. Gewiss, es wurden wichtige Themen angesprochen und dringende Probleme diskutiert. Zusammenhalt in der Gesellschaft, globale Gerechtigkeit, Glauben und Vertrauen in Pandemiezeiten. Doch nur eingeschränkt, weil Corona-bedingt in digitaler Form. Wer die Veranstaltungen vor dem Laptop verfolgte, hatte quasi den großen Kirchenfunksatelliten angeschaltet und konnte nun zwischen zahlreichen interessanten Sendungen hin und her seppen. Konsum statt Mitmachen. Hinzu kommt, dass das digitale Format spontanes Handeln nur beschränkt zuließ. Dies zeigte sich vor allem in der Debatte um Antisemitismus. Hier überrollten nämlich die aktuellen Ereignisse die Planungen und konnten im Programm nicht eingefangen werden. Wie wichtig wäre es gewesen, wenn über die antisemitischen Aktionen in Bonn, Münster und Gelsenkirchen, die weite Teile der Republik aufgewühlt haben, live auf dem Kirchentag diskutiert worden wäre. Stattdessen gab es ein im Vorfeld aufgezeichnetes Forum, das zwei interessante Aspekte lieferte, im Spiegel der aktuellen Ereignisse aber eher trocken und akademisch wirkte. Und so bleibt die Frage, ob die Veranstalter wirklich das erreicht haben, was sie sich vorgenommen haben. Oder ob es, gerade weil die Kirchentage die großen Begegnungs- und Austauschforen der Republik sind, nicht besser gewesen wäre, wenn das Frankfurter Ökumene-Treffen lieber zu einem späteren Datum stattgefunden hätte, dafür aber leibhaftig und mit allem Gewohnten drum und dran. Ich meine, Letzteres wäre besser gewesen.
Die Meinung von Ulrich Pick zum dritten ökumenischen Kirchentag, der fast ohne direkte Begegnungen und sinnliche Erfahrungen auskommen musste, weil die Corona-Pandemie die meisten Veranstaltungen in den digitalen Raum verbannte. Heute geht die Großveranstaltung der katholischen, evangelischen, orthodoxen und einiger Freikirchen in Frankfurt zu Ende. Soweit unsere Zusammenfassung. Am Mikrofon war Nela Fichtner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.